schauen wir mal weiter. Das ist eher ein Fall, den ich als Sachverständiger zu begutachten habe, aber der aus gynäkologischer Sicht durchaus interessant ist. Und zwar handelt es sich hier um eine junge, 27 Jahre alte Krankenschwester, die aus dem schönen Niederösterreich stammt und in dem schönen Salzburg arbeitet. Und die junge Dame hatte Anfang Dezember die Symptomatik Bauchschmerzen, Durchfall und Erbrechen und hat diese Beschwerden in dem Sinne gedeutet, dass sie eine Bauchgrippe hatte, weil die nämlich auch damals in Salzburg umging. Diese Bauchgrippe hat sich dann Anfang, nach zwei Tagen oder was, gebessert und dann ist die Dame von Salzburg nach Niederösterreich gefahren, wo sie ihre Familie hat. Und bei dem Fahrt nach Niederösterreich sind offensichtlich die Beschwerden wieder stärker geworden. Sie hat dann ihren Hausarzt in Niederösterreich aufgesucht, der eine Blutabnahme durchgeführt hat. Das ist natürlich anders als bei uns im Krankenhaus, wo man relativ schnell das Ergebnis der Blutabnahme bekommt, sondern der hat erst einige Tage später dieses Ergebnis gesehen, die Leukozyten von 15,3 und das TRB von 25, knapp bei einem Normalwert von bis zu 0,5. Am 5.12., Sie erinnern sich, am 2.12. hat das Ganze angefangen, hat das so krampfartige Schmerzen im Bereich des rechten Unterbauches sind aufgetreten. Und am Abend des 5.12. am Krampustag hat sich die Patientin gedacht, sie sucht ihre Frauenärztin, die zufälligerweise im Krankenhaus Dienst versehen hat, auf, um sich untersuchen zu lassen. Der Hintergrund, wir denken, es ist eine Krankenschwester, also sie ist medizinisch ja gebildet, ist, dass sie Angst hatte vor einer Eileiterschwangerschaft. Erstens, weil ihre Mutter eine Eileiterschwangerschaft hatte und zweitens, weil sie ab dem 2.12. dann unsicher gewesen war, ob die Pille, die sie bis zu dem Zeitpunkt genommen hat, auch gewirkt hat, weil durch das Erbrechen und durch den Durchfall ist es ja auch naheliegend, ich sehe nicken, dass diese Pille nicht mehr wirken könnte. Und so ist sie ins Krankenhaus marschiert, hat gewusst, ihre betreuende Ärztin hat dort Dienst und hat sich anschauen lassen. Und im Rahmen dieser gynäkologischen Untersuchung ist auch siehe da tatsächlich eine Zyste im Bereich des rechten Ovars festgestellt worden, die als Korrelat für die von der Patientin angegebenen Schmerzen im Bereich des rechten Unterbauches angesehen werden konnte. Jetzt kommen Sie ins Boot. Was ist die Überlegung? Was hat die Dame? Hat sie einen eitrigen Eileiter? Also ist die Zyste ein eitriger Eileiter? Hat sie eine Ovarialzyste rechts? Hat sie eine Appendizitis? Hat sie einen Ureterstein? Oder eine Tubaria auf der rechten Seite? Es gibt wiederum keine falschen Antwortmöglichkeiten. Also man sieht, die Ausbildung funktioniert sehr gut. Also hier wird eindeutig an die Blinddarmentzündung gedacht, das zu Recht. Im gegenständlichen Fall ist nicht daran gedacht worden. Es ist definitiv nicht daran gedacht worden, sondern es wurde eben die Patientin mit der Verdachtsdiagnose Ovarialzyste rechts, die sie ja definitiv auch hatte, nach Hause geschickt und eine Kontrolle ein paar Tagen wieder vereinbart. Diese Kontrolle hat die Patientin aber nicht wahrgenommen, weil sie von selber besser gegangen ist mit ein bisschen Voltaren, ist auch dann wieder nach Salzburg zurückgefahren und hat dort dann auch an der Klinik weiter gearbeitet. Sie ist dann, das ist hier wunderschön durch die Wappen dargestellt, zwischen Salzburg und Niederösterreich hin und her gependelt, hat am 9.12. mit ihrem Hausarzt in Niederösterreich eine telefonische Befundbesprechung durchgeführt, wo ihr dann eben mitgeteilt worden ist, dass die Entzündungswerte erhöht waren, aber mittlerweile war die Patientin beschwerdefrei. Am 14. Dezember traten dann Schmerzen unterhalb der Nieren auf. Sie hat daraufhin dann eine Hausärztin in Salzburg konsultiert. Diese Hausärztin hat ihr ein Ciprofloxacin, also ein rezeptiert, ein Ciproxin, und eine Kontrolle für 20. Dezember vereinbart. Am 20. Dezember ging es der Dame nicht wirklich besser. Also diese Hypoxietherapie hat nicht so gegriffen. Daraufhin wurde eine erneuerliche radiologische Untersuchung, also eine radiologische Untersuchung in die Wege geleitet, die die Zyste im Bereich des rechten Eierstockes bestätigte. Die Frauenärztin hat die Patientin dann auch noch gesehen und hat eben an eine Art Nexitis gedacht und eine Therapie mit Augmentin eingeleitet. Und mit, kurz vor Weihnachten war dann die Dame völlig beschwerdefrei und ist wiederum von Salzburg nach Niederösterreich gereist, um dort eben Weihnachten zu verbringen. Und am 24. hat sie dann wieder akute Bauchweh gekriegt, die Krankenschwester. Und ist dann, zufälligerweise hatte ihre Frauenärztin wieder im Krankenhausdienst und ist dort wieder hingegangen. Da war natürlich dann die Frauenärztin auch schon ein bisschen ungehalten, weil sie dann immer in den Dienst gekommen ist, zu Unzeiten, nicht mehr, einmal am Krampustag, einmal am Heiligen Abend, zu der vereinbarten Kontrolle in die Ordination natürlich nicht. Nein, nein, das spielt ja alles eine Rolle, aber wir bringen ja Geschichten aus dem Leben. Lange Rede, kurzer Sinn, wer am 24. ins Krankenhaus kommt, muss ziemlich starke Bauchschmerzen haben, man wollte die aufnehmen. Die Krankenschwester hat aber gesagt, ich will am 24. will ich mit meiner Familie Weihnachten feiern, ich gehe wieder nach Hause und komme aber am nächsten Tag wieder. Was sie auch getan hat, es wurde dann in ein entsprechendes Computertomographie durchgeführt, die eben hier einen hochgradigen Verdacht auf einen entzündlichen Prozess im Bereich des Unterbauches geäußert hat. Es wurde vom Röntgenarzt eben hier im Röntgenbericht empfohlen, eine CT-Kontrolle in einer Woche nach entsprechender antibiotischer Abschirmung durchzuführen. Was würden Sie tun? In der Situation jetzt am 25. Dezember. Kluge Entscheidung, die haben gesagt, wir machen die antibiotische Therapie wie im Röntgenbefund vorgeschlagen und haben die Dame halt stationär aufgenommen und angefangen, sie intravenös mit Antibiotikern zu behandeln. Tatsächlich ist es unter dieser Behandlung zu einer kontinuierlichen Besserung der Symptomatik gekommen. Und die Dame, die Entzündungswerte waren von 9,39 auf 1,24, war das CRP rückläufig und es hat sich eigentlich die Situation sehr gut konsolidiert. Die Patientin ist auch dann, glaube ich, am 1.1. kurz nach Hause gegangen und eine Kontrolle des CTs, wie in diesem radiologischen Befund vereinbart wurde, ausgemacht. Am 4.1. wurde die Patientin noch einmal gynäkologisch untersucht. Sie war beschwerdefrei. Man hat halt auch die Darmschlinge gesehen. Es wurde dann auch das CT durchgeführt und das spricht von mehreren Abszessen im Bauch. Die Befunde haben sofort in deutlicher Größe abgenommen und ein Blinddarm war nicht erkennbar. Nach diesem Befund haben sich also dann die Gynäkologen entschlossen, die Chirurgen beizuziehen und dann in die Dame hineinzuschauen. Also die Dame wurde dann wieder aufgenommen und eine diagnostische Laparoskopie mit dem Gynäkologen und dem Chirurgen durchgeführt, wobei sich eben hier dann die klassische Symptomatik einer Appendizitis herausstellte. Die Dame wurde dann vom Chirurgen einer medianen Laparotomie unterzogen. Die Uterus und die Eierstöcke waren unauffällig und eben die gedeckt perforierte Blinddarm zeigte sich und es wurde eine sogenannte Iliozäkalresektion dann durchgeführt. Nicht wahr? Die Patientin konnte dann nach weiterem unauffälligen postoperativen Verlauf dann nach Hause entlassen werden. Ich präsentiere diesen Fall eben deshalb, weil es gar nicht so selten vorkommt, dass Frauen mit einer akuten Blinddarmentzündung beim Gynäkologen vorstellig werden, die ihr in der Ausbildung zum Allgemeinmediziner seid oder auch Allgemeinmediziner schon fertig seid, denkt da eher daran. Aber der Gynäkologe muss auch eben immer wieder darauf hingewiesen werden, dass das gar nicht so selten ist. Und die Differentialdiagnose von einem Blinddarm zu einer akuten Eileiter- bzw. Eierstockentzündung mitunter wirklich extrem schwierig ist. Die Adnexitis, mit der wir eben auch in der gynäkologischen Ambulanz und gynäkologischen Praxis relativ oft zu tun haben, ist eben meist aufsteigend von der Scheide aus, wobei wir vorwiegend oder sehr häufig eben hier vor allem Frauen, die eine Intrauterin-Besar haben, also eine Spirale davon betroffen sind. Hier sehen Sie angeführt, dass es also verschiedenste Keimearten gibt. Der Actinomyces israeli fällt mir da jetzt nicht auf. Häufig ist es eben dadurch gekennzeichnet, dass die Frauen einen Portio-Schiebe- oder Hebeschmerz haben, dass sie eine Temperaturerhöhung auf über 38 Grad haben und dass sie, und das unterscheidet die Eierstockentzündung von der Blinddarmentzündung, häufig auch eben einen eitrigen Ausfluss aufweisen können. Die Gemeinheit ist nur, dass das oft nicht der Fall ist und dadurch die Situation schwierig. Die Aussage ist wesentlich, dass die Adnexitis eine klinische Diagnose darstellt, die durch keine Bildgebung oder so bewiesen werden kann. In Deutschland ist es durchaus üblich, dass Frauen, die eine Adnexitis-Verdachtsdiagnose haben, einer diagnostischen Laparoskopie unterzogen werden, auch schon deshalb, um eben einen Blinddarm ausschließen zu können. Das ist in vielen deutschen Kliniken gang und gäbe, dass Frauen, die vorstellig werden mit einer Verdacht auf Adnexitis, am nächsten Tag einer diagnostischen Laparoskopie unterzogen werden. Die Gefahr von abszedierenden Entzündungen ist eben, wie eingangs erwähnt, die Tubargravidität, die in späterer Folge durch eine Schädigung der Tuben auftreten kann. Wobei wesentlich ist, dass das Ausmaß der Tubenschädigung nicht mit dem Ausmaß der Klinik korreliert. In Zeiten wie diesen muss man auch an ausgefallene Dinge mitunter denken und darum haben wir das auch eingebaut, dass man eben auch mal daran denken kann, dass sich eine Genitaltuberkulose präsentiert, vor allem in Situationen, bei uns wird das eher selten sein, aber ich habe das nur ein einziges Mal in meiner Karriere gesehen, aber man muss daran denken, bei Flüchtlingen, Asylanten oder Menschen, die eben aus fernen Ländern zu uns kommen, dass eben auch mal so etwas vorliegen könnte. Obwohl das, wie gesagt, sicherlich häufig steht eh auch da, ein Zufallsbefund darstellt. Wie gesagt, die Appendizitis und Adnexitis hat eine Unzahl von Differentialdiagnosen, die es immer gilt, im Hinterkopf zu behalten. Die Extrauterin-Gravidität, die uns heute ja schon beschäftigt hat, dann Nierenkonkremente, ein stillgedrehter Adnex-Problem, manchmal auch ein Karzinom, Ausstülpungen, Divertikel des Darmes, aber auch, und das ist nicht zu vergessen, psychische Probleme. Sehr viele psychische Sorgen und Spannungsfelder finden eine Projektion in den Bauch und führen dann die Frauen mit Bauchschmerzen zum Gynäkologen, wobei man dann eben hier keine Ursache findet. Prinzipiell ist hier beim Verdacht auf eine Adnexitis eine antibiotische Therapie indiziert mit Bettruhe und ich glaube auch, dass man die Leute und Patientinnen sehr großzügig stationär aufnehmen soll. Es gibt hier in allen Lehrbüchern unzählige Schemata, wie man mit welchen antibiotischen Regimen man da die Damen behandeln soll. Hier nur als Synekdoche sozusagen ein paar Beispiele. Nach 72 Stunden sollte man eine entsprechende klinische Untersuchung machen und schauen, ob das sich gebessert hat. Bei diversen Erkrankungen wie Gonorrhoe und Chlamydien eine Partnerbehandlung durchführen. Bei uns ist eine Laparoskopie nur bei unklarer Diagnose oder wenn die Situation völlig unklar ist, angezeigt und auch gemacht. Den Blinddarm wissen Sie alle, ist gekennzeichnet eben durch die peritoneale Situation. Den Psoas-Schmerz, Blumberg-Zeichen, Douglas-Schmerzen, obwohl McBurnsche Punkt, obwohl das alles auch da Sachen sind, die auftreten können bei einer Foudroyanten Adnexitis. Ich habe Ihnen hier noch ein Beispiel, dass wir, wann war das, gestern, am Freitag? Freitag hatten, das haben wir noch hier uns auch zu Gemüte geführt. Sie sehen hier im Bereich der Sonografie bei einer Dame, wo auch nicht ganz klar war, ob das eine Adnexitis ist oder doch möglicherweise auch eine Blinddarmentzündung, eben hier diese flüssigkeitsgefüllte Situation neben dem Ovar. Hier ist es dann schon ein bisschen klarer, dass es sich hier mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Tube handelt, nämlich eine Pyosalpinx, wobei sich also hier in dem Eileiter offensichtlich Eiter befindet. Die Dame ist dann auch richtigerweise einer entsprechenden Laparoskopie zugeführt worden. Hier sehen Sie den Uterus und hier sehen Sie im Bereich der rechten Seite diese wurstförmig aufgetriebene Tube, die aber, was auffällt, noch nicht eine entzündliche Injektion, eine ausgeprägte und auch noch nicht eine Hyperämie, also sie ist noch nicht so wirklich so dunkelrot. Also hier ist rechtzeitig eingestiegen worden. Und ich wollte Ihnen im Anhand dieses letzten Dias auch zeigen, dass eben hier, da fehlt aber jetzt ein Bild, wie nah eben die Tube am Blinddarm lokalisiert ist, und häufig sieht man es auch, dass der Blinddarm da involviert ist. Das heißt, hier die Differentialdiagnostik zwischen Adnexitis rechts, Pyosalpinx rechts und Appendizitis ist mitunter wirklich, ohne dass man hineinschaut, nicht zu stellen.